Grüß Gott, liebe Hörer und Hörerinnen von Radio Horeb und Radio Maria. Ich begrüße Sie herzlich zu unserer heutigen Sendung Die jüdischen Wurzeln des Christentums. Heute mit dem Thema Seid heilig, denn ich, der Herr, euer Gott, bin heilig. Levitikus 19,2. Unsere Sendung kommt aus der Gemeinschaft der Seligpreisungen in Niederösterreich. Am Mikrofon begrüßt Sie Gisela Lösch. Das hebräische Wort Kadosh, heilig, bedeutet das Besondere, etwas Besonderes und steht im Gegensatz zu profan. Profan im Sinne von weltlich, normal, alltäglich. Die jüdische Tradition versteht heilig auf verschiedene Arten und Weisen. Der Begriff meint vor allem eben diese Trennung zwischen dem Profanen und dem Sakralen, oder man könnte sagen zwischen dem Himmlischen und dem Weltlichen, zwischen dem Menschlichen und dem Göttlichen oder zwischen dem Materiell-Physischen und dem Transzendenten. Das Wort, das im Buch Levitikus für Trennung steht, Hiftil, wird auch im Buch Genesis verwendet, in der Schöpfungsgeschichte für den Prozess der Erschaffung. Gott erschafft eben durch die Trennung, und der Vorgang der Schöpfung der Welt wird als Vorgang der Trennung beschrieben, als Trennung zwischen Land und Wasser. Dann trennt Gott Licht von der Dunkelheit, und Gott trennt schon zu Beginn im Buch Genesis auch Heiligkeit und Profanität. Gott bezeichnet alles, was er erschafft, als gut. Nur den siebten Tag, den Schabbat, bezeichnet er als heilig. Im Zusammenhang mit dem Schabbat taucht das Wort heilig in der Bibel zum ersten Mal auf. Im Judentum werden Orte als heilig bezeichnet, als Kadosch. Und im Judentum werden Zeiten als heilig bezeichnet, als Kadosch. Man kann also von einer Heiligung des Ortes sprechen und einer Heiligung der Zeit. Auch die Tora ist heilig, das Wort Gottes. Und der die Gebote, die Tora befolgt, kann auch heilig werden. Die Tora ist nicht nur der Weg der Freiheit, die Tora ist der Weg zu Gott. Der Priesterschaft, den Priestern, kommt es zu, diese Trennung zwischen dem Sakralen und dem Profanen aufrechtzuerhalten, diese von Gott geoffenbarte Ordnung zu erhalten, da davon das Wohl jedes Juden bzw. Israeliten, des ganzen Volkes Israel, ja sogar das Wohl der Menschheit und der Erde abhängt. Diese Trennung, diese Ordnung scheint nach der Mishna eine graduelle Trennung zu sein. Die Mishna spricht eben vom Allerheiligsten und vom Heiligen. Und in der Mishna wird dann sozusagen eine Liste gemacht. Man könnte das auch als Kreise der Heiligkeit bezeichnen. Wenn man sich den Tempel anschaut, da gibt es im Innersten das Allerheiligste, dann gibt es im Vorraum zum Allerheiligsten, dann gibt es die Halle der Priester, die Halle der Israeliten, die Halle der Frauen, den Tempelberg, die Mauern von Jerusalem, alle ummauerten Städte Israels und die Grenzen des Heiligen Landes, Eretz Israel. Es gibt Unterscheidungen, was für wen jeweils in welchem Bereich erlaubt ist. Das ist eben die Heiligung des Ortes. Aber auch der Kalender ist genauso unterteilt. Der Schabbat ist sehr heilig. Wir haben schon gesagt, im Zusammenhang mit dem Schabbat taucht das Wort heilig überhaupt zum allerersten Mal in der Bibel auf. Aber dann gibt es noch den großen Festtag Yom Kippur, der sehr heilig ist. Andere Feste sind heilig, wie die Pilgerfeste. Und die Genesis legt die Ordnung von Raum und Zeit ebenso an, mit dem Schabbat, dem Ruhetag Gottes, als zeitlichem Höhepunkt und dem Garten Eden als räumliche Entsprechung zum Tempel. Also diese Ordnung von der Heiligung der Zeit und der Heiligung des Ortes, diese Ordnung finden wir schon im Buch Genesis. In der Heiligkeit zeigt sich die Verbindung zu Gott. Der Mensch, der den Geboten gemäß handelt, kann heilig werden. Er gehört zu Gott. Die Gebote sind der Weg der Heiligkeit. In der Bibel lesen wir über verschiedene Berichte, was geschieht, wenn der Mensch die Gebote nicht einhält. Das hat immer Krankheit zur Folge oder Zerstörung. Gott hat auch verheißen, wenn du mein Gebot hältst, wenn du meine Worte hältst, dann wird es dir gut gehen auf Erden. Jüdische Gebete, deren Bezeichnung von der Wurzel von heilig abgeleitet ist, heißen Kaddisch, Kiddusch und Kedusha. Letzteres ist ein Teil des 18 Bittengebetes und bildet eigentlich auch den Ursprung unseres christlichen Sanctus.
Adonai, Anna, Adonai, Anna, Adonai, Hoshiana, Anna, Adonai, Anna, Adonai, Anna, Adonai, Hatzlichana, Hoshiana, Hoshiana. Anna, Baruch Abba, B'Shem Adonai, Hoshiana, Hoshiana, Baruch Abba, B'Shem Adonai. Hoshiana, Hoshiana, Baruch Abba, B'Shem Adonai, Hoshiana, Hoshiana, Baruch Abba, Baruch Abba, Baruch Abba.
Wir sind in der Sendung Die jüdischen Wurzeln des Christentums. Wir sprechen heute über das Thema Heiligkeit. Kommen wir zuerst zur Heiligung des Ortes. Im Buch des Propheten Ezechiel lesen wir folgende Verheißung: Mitten unter den Israeliten werde ich für immer mein Heiligtum errichten und bei ihnen wird meine Wohnung sein. Ich werde ihr Gott sein und sie werden mein Volk sein. Wenn mein Heiligtum für alle Zeit in ihrer Mitte ist, dann werden die Völker erkennen, dass ich der Herr bin, der Israel heiligt. Ezechiel 37, 26. Die jüdische Tradition hat den Vers »Errichte mir ein Heiligtum, damit ich in ihrer Mitte wohnen kann« immer in seiner ganzen Tiefe verstanden. Die Gegenwart Gottes kann nur dann im Heiligtum wohnen und bleibt nur dann in ihm, wenn die Wahrheit im Herzen des Menschen wohnt und der Mensch auf die Gebote Gottes achtet. Der Wesenskern Israels besteht darin, Gefäß für die Gegenwart Gottes zu sein, für den, der allein heilig ist, die Heiligkeit Gottes in der Welt aufscheinen zu lassen. Das ist die große Aufgabe, die Gott seinem Volk anvertraut hat. Mit der Errichtung des Tempels schenkt Gott seinem Volk ein sichtbares Zeichen seiner Gegenwart. Israel selbst ist Gottes Haus aus lebendigen Steinen. Gott will in seinem Volk Israel und durch dieses in der Welt gegenwärtig sein. Gott hat Israel erwählt, sein Heiligtum zu sein, damit die Völker Gott erkennen. Diese alttestamentliche Vorstellung vom Wohnen Gottes bei seinem Volk, vom Heiligen, das in die Welt kommt, in das Profane, hat auch im Neuen Testament seinen Niederschlag gefunden und ist ein wesentlicher Bestandteil unseres christlichen Glaubens. Und das Wort ist Fleisch geworden und hat unter uns gewohnt. Johannes 1,14. In Jesus erfüllt sich die Verheißung an das Volk Israel, mitten unter den Menschen zu wohnen, auf eine alles übersteigende Art und Weise. In Jesus steigt Gott der Heilige vom Himmel herab und nimmt Menschennatur an. In Christus allein wohnt wirklich die ganze Fülle Gottes. Kolosser 2,9. In dem Maß, in dem der Mensch fest gegründet ist auf das Fundament, das Jesus Christus ist, wird der Mensch selbst zum Ort der Gegenwart Gottes, wird der Mensch selbst heilig, ein Gefäß, das die Heiligkeit Gottes fassen kann. Darum kann der heilige Paulus ausrufen: Wisst ihr nicht, dass ihr Tempel Gottes seid? 1. Korinther 3,16. Der Mensch ist der Ort Gottes auf Erden. Das ist das Geheimnis, das Gott Israel anvertraut hat und im Laufe der Heilsgeschichte immer mehr enthüllen will. Kommen wir noch einmal zurück zum Vers: Macht mir ein Heiligtum. Nachdem Gott sein Volk aus Ägypten befreit, führt es über die Wüste hin zum Sinai, um dort einen Bund mit seinem Volk zu schließen. Nachdem Mose die Bundesurkunde vor dem Volk verlesen hat, steigt er mit Aaron und den 70 Ältesten auf den Berg Sinai. Und es wird berichtet, dass sie auf dem Berg Sinai den Gott Israels sehen. Die Fläche unter seinen Füßen war wie ein Saphir ausgelegt und glänzte hell wie der Himmel selbst. 6 Tage lang, so heißt es dann weiter, ist der Berg von der Wolke bedeckt. Die Wolke ist Zeichen der Gegenwart Gottes. In dieser Wolke verbirgt sich die Heiligkeit Gottes. Die Herrlichkeit des Herrn ließ sich auf den Sinai herab. 6 Tage lang geschieht nichts. Gott ist unnahbar. Er zeigt sich als der, der in unvergänglichem Licht wohnt, den kein Mensch gesehen hat, noch je zu sehen vermag. 1. Timotheus 6,16. Am 7. Tag wird berichtet, ruft der Herr mitten aus der Wolke Mose herbei, und Mose steigt auf den Berg und tritt in die Wolke ein. Dass es der 7. Tag ist, an dem Gott Mose ruft, ist kein unwichtiges Detail. Keine Zeitangabe, der 7. Tag ist der Schabbat, der Tag, an dem Gott geruht hat, der Tag der Vollendung der Welt, der heilige Tag, der einzige Tag, der heilig ist, der sich von den profanen Tagen unterscheidet, der heilige Tag, den Gott für alle Zeiten mit seiner Heiligkeit erfüllt hat, damit der Mensch schon auf Erden den Himmel kosten kann, damit der Mensch schon auf Erden heilig werden kann. Das Wort heilig erscheint in der Schrift zum ersten Mal im Zusammenhang mit dem Schabbat. Das Erste, was Gott heiligt, ist also der Schabbat. Gott bezeichnet die Schöpfung als gut, beziehungsweise sehr gut. Den Schabbat aber bezeichnet er als heilig. Der Schabbat ist Sinn und Ziel der Schöpfung und insbesondere des Menschen. 6 Tage lang erfüllt Gott die Welt mit guten Dingen und Lebewesen. Am 7. Tag erfüllt Gott die Welt mit seiner Gegenwart, mit seiner Heiligkeit. Dass Gott Mose am 7. Tag ruft, bedeutet, dass Israel Anteil nehmen darf an der Vollendung, an der Heiligkeit, die bei Gott ist. Deswegen wird Israel auch bezeichnet als das heilige Volk. Der Schabbat ist die Heiligung der Zeit und der Tempel ist die Heiligung des Ortes. Das bedeutet, in Israel soll etwas von der Vollendung und vom Abglanz Gottes aufscheinen und soll etwas von der Heiligkeit sichtbar werden. Gottes Heiligkeit soll durch Israel die Welt berühren. Die Erscheinung der Herrlichkeit des Herrn auf dem Gipfel des Berges zeigte sich vor den Israeliten wie verzehrendes Feuer. Gott hat Israel erwählt, Gefäß für seine Gegenwart zu sein.
Now and for always it is written, penned by the loving hand of God. My people perish without vision, they go astray. And when a man makes it his mission to go where others had not trod, into the valley of decision to show the way. Of him they'll say hallelujah, blessed is the man with a vision, hallelujah, one who delights in God's word, hallelujah, he is a lover of Jesus, hallelujah. Blessed is the man who fears the Lord. And in the midst of tribulation, he will stand steadfast and secure. Gracious is he who shows compassion in all his ways. And when his hands are filled with riches, they're still extended to the poor. This one will bless his generation all of his days. And they will say, they'll say, hallelujah. Blessed is the man with a vision. Hallelujah. One who delights in God's word. Hallelujah. He is a lover of Jesus. Hallelujah. Blessed is the man who fears the Lord. And in a turned cold and heartless, and at a time we've lost our way, he is a beacon in the darkness, and all who hear of him will say,
Ich möchte jetzt auch noch die Hörer und Hörerinnen von Radio Horeb begrüßen, die erst später zu unserer Sendung Die jüdischen Wurzeln des Christentums dazugekommen sind, heute mit dem Thema Heiligkeit. Gott ruft Mose auf den Berg. Was aber geschieht eigentlich auf dem Berg? Warum darf Mose in Gottes Herrlichkeit eintreten? Warum dürfen die Israeliten die Herrlichkeit Gottes sehen? Weil Gott einen Auftrag für Mose hat. Weil er das Volk Israel erwählt hat, ihm ein Heiligtum auf der Erde unter allen Völkern zu errichten, in dem die Heiligkeit Gottes wohnen werde. Der Herr sprach zu Mose: Mach mir ein Heiligtum, dann werde ich in ihrer Mitte wohnen. Genau nach dem Muster der Wohnstätte und all ihrer Gegenstände, das ich dir zeige, sollt ihr es herstellen. Die Bundeslade Aaron HaBerit war ein hölzerner Schrein, der außen und innen vergoldet war, mit einer massiven goldenen Deckplatte, auf der zwei goldene Cherubim standen. Die Bundeslade war der Ort der Offenbarung Gottes. In ihr war die Bundesurkunde. Als Zeichen der Gegenwart Gottes beim Zug durch die Wüste und später in den Kriegen trugen die Israeliten sie immer bei sich. Nach dem Tempelbau ließ Salomo die Bundeslade in den Tempel übertragen, wo sie im Allerheiligsten stand. Der jüdischen Überlieferung nach stand er im ersten Tempel, also stand die Bundeslade im ersten Tempel auf dem Grundstein, von dem aus die Welt erschaffen wurde. Die Bundeslade wurde dann später geraubt, zur Zeit Jesu stand sie nicht mehr im Tempel. Der Bundesgott vom Sinai wandert mit seinem Volk, er, der allein heilig ist, er ist der Herr der Geschichte und er will gegenwärtig sein unter seinem Volk. Gott ermöglicht Begegnungen, Gott gibt sein Wort, erteilt Weisungen, ermutigt das Volk, korrigiert und straft es, vergibt. Man kann mit ihm zusammenleben, Gott bietet Gemeinschaft an. Setz die Deckplatte oben auf die Lade und in die Lade leg die Bundesurkunde, die ich dir gebe. Dort werde ich mich dir zu erkennen geben und dir über der Deckplatte zwischen den beiden Cherubim, die auf der Lade der Bundesurkunde sind, alles sagen, was ich dir für die Israeliten auftragen werde. Exodus 25, 22. Im Buch Samuel erfahren wir von der Errichtung des Tempels. Und da hören wir noch einmal ganz deutlich, dass die Errichtung des Heiligtums eine Initiative Gottes ist und keine Initiative des Menschen. Aus dem Buch Samuel. 2 Samuel 7, 1 bis 29. In jenen Tagen, als der König David in seinem Haus wohnte und der Herr ihm Ruhe vor all seinen Feinden ringsum verschafft hatte, sagte er zu dem Propheten Nathan: Ich wohne in einem Haus aus Zedernholz, die Lade Gottes aber wohnt in einem Zelt. Nathan antwortete dem König: Geh nur und tu alles, was du im Sinn hast, denn der Herr ist mit dir. Aber in jener Nacht erging das Wort des Herrn an Nathan: Geh zu meinem Knecht David und sag zu ihm: So spricht der Herr, du willst mir ein Haus bauen, damit ich darin wohne. Seit dem Tag, als ich die Israeliten aus Ägypten heraufgeführt habe, habe ich bis heute nie in einem Haus gewohnt, sondern bin in einer Zeltwohnung umhergezogen. Habe ich in der Zeit, als ich bei den Israeliten von Ort zu Ort zog, jemals zu einem der Richter Israels, die ich als Hirten über mein Volk Israel eingesetzt hatte, ein Wort gesagt und sie gefragt: Warum habt ihr mir kein Haus aus Zedernholz gebaut? Sag also jetzt meinem Knecht David: Ich will meinem Volk Israel einen Platz zuweisen und es einpflanzen, damit es an seinem Ort sicher wohnen kann und sich nicht mehr ängstigen muss. Nun verkündet dir der Herr, dass der Herr dir ein Haus bauen wird. Also ganz deutlich wird hier, die Errichtung des Heiligtums ist eine Initiative Gottes. Nun verkündet dir der Herr, dass der Herr dir ein Haus bauen wird. Ich möchte direkt einen Augenblick kurz innehalten, weil mir scheint, dass das eine wichtige Botschaft vor allem für unsere Zeit ist. Die große Herausforderung der Kirche von heute ist die Verwirklichung der Einheit. Und was wir aus diesem Angebot Gottes, dass er sein Haus bauen wird, lernen können, ist meiner Meinung nach, dass nur dort Einheit entstehen kann, wo wir unsere eigenen Pläne loslassen und uns von unseren eigenen Vorstellungen trennen, um Gott Raum zu geben, damit Gott sein Projekt verwirklichen kann. Wir haben oft sehr klare Vorstellungen davon, wie Kirche sein sollte. Unser Kirchenbild ist stark geprägt, meistens von der Ortskirche, davon, wie wir Kirche erlebt haben. Wir übersehen ganz, dass die Vision Gottes viel größer und viel weiter ist als unsere eigene Vision. dass Gott einen Blick auf die ganze Wirklichkeit seines Hauses hat, dass die Zeiten überdauern wird, dass das Projekt Gottes alles übersteigt, was wir uns vorstellen können. Es ist sehr schön zu sehen, wie die Einheit auf eine geheimnisvolle Art und Weise von Anfang an in der Geschichte des Menschen grundgelegt ist, wie ein Samenkorn, das sich im Laufe der Heilsgeschichte entfalten und aufblühen kann.
Said watchmen on your walls, oh Jerusalem, they shall never hold their peace. Day or night are you call upon the Lord.
Wir sind in der Sendung Die jüdischen Wurzeln des Christentums, heute mit dem Thema Heiligkeit. Wir sprechen über die Heiligung des Ortes. Kommen wir noch einmal zurück zum salomonischen Tempel. David legt also das Fundament für den Bau des Tempels, aber erst sein Sohn Salomon wird ihn errichten. Im ersten Buch der Könige finden wir in den Kapiteln 5 bis 8 eine ausführliche Erzählung über die Erbauung des Tempels, der im Jahr 1000 vor Christus erbaut wurde. Im 8. Kapitel lesen wir von der feierlichen Einweihung des Tempels, zu der Salomo alle Ältesten Israels und die ganze Gemeinde Israels eingeladen hat. Und Gott ist treu. Im Augenblick der Übertragung der Bundeslade in das Allerheiligste des Tempels offenbart Gott erneut vor dem ganzen Volk seine Herrlichkeit. Die Priester stellten die Bundeslade des Herrn an seinen Platz, in die Gotteswohnung des Hauses, in das Allerheiligste unter die Flügel der Cherubim. In der Lade befanden sich nur die 2 steinernen Tafeln, die Mose am Horeb hineingelegt hatte. Als dann die Priester aus dem Heiligtum traten, erfüllte die Wolke das Haus des Herrn. Sie konnten wegen der Wolke ihren Dienst nicht verrichten, denn die Herrlichkeit des Herrn erfüllte das Haus des Herrn. Erstes Buch der Könige 8,6. Der Jerusalemer Tempel ist von da an das Zentrum des jüdischen Lebens. Er ist der Ort aller religiösen Zeremonien und der Sitz des Hohenpriesters. Als der Tempel dann im Jahr 587 vor Christus zerstört wurde und Israel in fremde Länder ins Exil geschickt wurde, war das eine dramatische Situation. Psalm 137 erzählt vom Schmerz der Vertriebenen und von ihrer Sehnsucht nach dem Tempel. An den Strömen von Babel, da saßen wir und weinten, wenn wir an Zion dachten. Wenn ich dich je vergesse, Jerusalem, dann soll mir meine rechte Hand verdorren. Psalm 137. Esra und Nehemia führten die Juden zurück nach Israel und begannen sofort mit dem Wiederaufbau des Tempels, der im Jahr 516 vor Christus vollendet wurde. Zur Zeit der Herrschaft des Königs Herodes erreichte dessen Pracht den Höhepunkt. Herodes begann im Jahre 21 vor Christus eine groß angelegte Umgestaltung des Tempels. 70 nach Christus wurde der Tempel dann endgültig zerstört und der Tempelkult fand ein Ende. Fast 2000 Jahre sind vergangen, seit die römischen Legionen den Jerusalemer Tempel zerstört haben, und dennoch durch all die Jahre hindurch ist Jerusalem der Brennpunkt des Judentums geblieben. Jerusalem ist noch immer die heilige Stadt. Gott ist treu, er nimmt seine Verheißung niemals zurück. Die Erwählung Israels ist bleibend. Mitten unter den Israeliten werde ich für immer mein Heiligtum errichten und bei ihnen wird meine Wohnung sein. Ich werde ihr Gott sein und sie werden mein Volk sein. Heute steht auf dem Tempelberg der islamische Felsendom und die Al-Aqsa-Moschee. Streng orthodoxe Juden betreten den Tempelberg nicht, aus Angst, dort unwissentlich das Allerheiligste zu betreten, in dem die Bundeslade stand. Man weiß nicht genau, an welcher Stelle sie sich befand, weil der damalige Ort des Allerheiligsten unbekannt ist. Noch heute aber beten Juden aus aller Welt an der berühmten Klagemauer in Jerusalem, dem Westteil der Umfassungsmauer, die noch intakt ist. Die jüdische Tradition sagt, dass die Westmauer des Tempelgebäudes nie zerstört worden ist, weil die Schechina, die Gottesgegenwart, noch immer auf ihr ruht. Auch heute noch sind alle Synagogen nach Jerusalem, nach der heiligen Stadt, ausgerichtet. Und auch heute noch beten Juden immer in Richtung Jerusalem innen, die Richtung, in der einst der Tempel stand. Das Gebet spielt im jüdischen Leben eine sehr wichtige Rolle. Das Gebet verbindet mit Gott und das Gebet heiligt den Alltag. Die Juden haben auch eine eigene Gebetskleidung, den Talit, die Tzitzit und die Tefillin. Der Talit ist der Gebetsmantel, manchmal wird er auch als Gebetsschal bezeichnet, und der ist mit Schaufäden, mit so einer Art Quasten versehen. Die geben ihm seine religiöse Bedeutung. Kleidungsstücke, die nicht 4 oder mehr Ecken haben, brauchen keine Zipfelquasten. Dieses Gebot gilt aber nur für den Tag. Deshalb trägt man beim Abendgottesdienst keinen Talit. Der Talit wird getragen, damit der Jude daran denkt, die Gesetze Gottes einzuhalten. Den Talit tragen die männlichen Gläubigen zu allen Morgenandachten der Woche, auch am Schabbat und an den Festtagen. Er wird aber im klassischen Judentum nur von den Männern getragen. Dies basiert auf der talmudischen Regel, die die Frauen von der Einhaltung der Vorschriften befreit, die tagsüber befolgt werden müssen. Sie wissen, dass es im Judentum 613 Gebote gibt und die Frauen müssen aber diese Gebote nicht einhalten. Die Frau muss sich um das Heim und die Familie kümmern. Viele Juden bedecken beim Gebet den Kopf mit dem Talit, um die Konzentration zu vertiefen. Was aber genauso wichtig ist wie der Talit, sind die Tefillin, die sogenannten Gebetsriemen. Der Tefillin ist sehr wichtig. Das sind zwei lederne Schächtelchen, die Pergamentstückchen mit ausgewählten Torastellen enthalten. Die vier Torah-Abschnitte für die Handtefillin sind auf ein einziges Stück Pergament geschrieben, die für den Kopf Tefillin auf je ein Pergament. Also was heißt das Handtefillin? Da ist eben dieses Kästchen, in dem das Pergamentpapier ist. Und dieses Kästchen binden sich die Juden eben auf die Hand. Gibt es eine ganz bestimmte Art und Weise, wie man das binden muss. Und die binden sich auch auf die Stirn so ein Kästchen, während sie beten. Die Schächtelchen sind eben an ledernen Riemen befestigt. Diese Riemen nennt man auf Hebräisch Rezuot. Der Riemen des für den Arm bestimmten Kästchens muss bei Rechtshändern 7-mal um den linken Arm gewickelt werden, bei Linkshändern um den rechten, da der Psalmvers im Hebräischen aus 7 Wörtern besteht. Das Ende der Riemen wird dann noch 3-mal um die Hand und 3-mal um den Ringfinger und den Mittelfinger gewickelt. Denn so entsteht die Form des hebräischen Wortes Shaddai, was Gott bedeutet, der Allmächtige. Zuletzt gibt es dann noch eine Kopfbedeckung, die sogenannte Kippa. Und diese Kopfbedeckung erinnert die Juden daran, dass sie Juden sind. Manche tragen es ständig, andere nur während des Gebetes und bei den Mahlzeiten. Der Talmud verknüpft das Tragen einer Kopfbedeckung mit der Vorstellung von Ehrfurcht und Ehrerbietung für Gott. Der Brauch, eine Kopfbedeckung zu tragen, ist im Judentum wirklich weit verbreitet, wird aber nicht unbedingt von allen Juden mehr gepflegt heute. Heutzutage glauben die Orthodoxen und viele konservative Juden, dass es eben ein Ausdruck des Respekts für Gott ist, wenn man sich den Kopf bedeckt. In den meisten reformierten Gemeinden hingegen bleibt es dem Einzelnen überlassen, ob er eine Kippa tragen will oder nicht.
And the Avenger, you still with the praises of singers, the infants and babes whom you ordain. What is man that you are mindful of him? And the Son of Man that you visit him. O Lord, our Lord, how excellent is your name in all of the earth. O Lord, how excellent is your name. O Lord, our Lord, how excellent is your name in all of the earth. O Lord, how excellent is your name. Your name, given so freely for us to claim, the name of Jesus. You came a little lower than the angels to humble yourself, only to be exalted. O Lord, our Lord, how excellent is your name in all of the earth. O Lord, how excellent is your name. O Lord, our Lord, how excellent is your name in all of the earth. O Lord, how excellent is your name. O Lord, our Lord, how excellent is your name in all of the earth. O Lord, how excellent is your name. O Lord, our Lord, how excellent is your name. Oh Lord, how excellent is your name. Oh Lord, our Lord, how excellent is your name in all of the earth. Oh Lord, how excellent is your name. How excellent is your name. How excellent is your name.
Ja, liebe Hörer und Hörerinnen, langsam kommen wir ans Ende unserer heutigen Sendung über die Heiligkeit. Wie könnte man eine Sendung über Heiligkeit machen, ohne aus dem Schreiben des Papstes Gaudete et Exultate über den Ruf zur Heiligkeit in der Welt von heute zu zitieren? Ich möchte Ihnen jetzt noch meine Lieblingsstelle vortragen unter dem Titel Auch für dich. Papst Franziskus schreibt hier, um heilig zu sein, muss man nicht unbedingt Bischof, Priester, Ordensmann oder Ordensfrau sein. Oft sind wir versucht zu meinen, dass die Heiligkeit nur denen vorbehalten sei, die die Möglichkeit haben, sich von den gewöhnlichen Beschäftigungen fernzuhalten, um viel Zeit dem Gebet zu widmen. Es ist aber nicht so. Wir sind alle berufen, heilig zu sein, indem wir in der Liebe leben und im täglichen Tun unser persönliches Zeugnis ablegen. Jeder an dem Platz, an dem er sich befindet. Bist du ein Gottgeweihter oder eine Gottgeweihte? Sei heilig, indem du deine Hingabe freudig lebst. Bist du verheiratet? Sei heilig, indem du deinen Mann oder deine Frau liebst und umsorgst, wie Christus es mit der Kirche getan hat. Bist du ein Arbeiter? Sei heilig, indem du deine Arbeit im Dienst an den Brüdern und Schwestern mit Redlichkeit und Sachverstand verrichtest. Bist du Vater oder Mutter, Großvater oder Großmutter, sei heilig, indem du den Kindern geduldig beibringst, Jesus zu folgen. Hast du eine Verantwortungsposition inne, sei heilig, indem du für das Gemeinwohl kämpfst und auf deine persönlichen Interessen verzichtest. Lass zu, dass die Taufgnade in dir Frucht bringt, auf einem Weg der Heiligkeit. Lass zu, dass alles für Gott offen ist, und dazu entscheide dich für ihn. Erwähle Gott ein ums andere Mal neu. Verlier nicht den Mut, denn du besitzt die Kraft des Heiligen Geistes, um das möglich zu machen. Im Grunde ist die Heiligkeit die Frucht des Heiligen Geistes in deinem Leben. Wenn du die Versuchung verspürst, dich in deiner Schwäche zu verstricken, dann richte deine Augen auf den Gekreuzigten und sage: Herr, ich bin ein armseliger Mensch, aber du kannst das Wunder vollbringen, mich ein wenig besser zu machen. In der Kirche, die heilig ist und zugleich aus Sündern besteht, findest du alles, was du brauchst, um auf dem Weg der Heiligkeit zu wachsen. Der Herr hat sie mit reichen Gaben beschenkt, mit dem Wort, den Sakramenten, den Heiligtümern, dem Leben der Gemeinschaften, dem Zeugnis der Heiligen und mit einer vielfältigen Schönheit, die aus Liebe zum Herrn kommt, wie eine Braut, die ihre Geschmeide an. Und weiter unten: Hab keine Angst vor der Heiligkeit. Sie wird dir nichts an Kraft, Leben oder Freude nehmen. Ganz im Gegenteil, denn du wirst dabei zu dem Menschen werden, an den der Vater dachte, als er dich erschaffen hat. Und du wirst deinem eigenen Wesen treu bleiben. Von Gott abzuhängen befreit uns von der Sklaverei und lässt uns unsere Würde erkennen. Dies wird an der Heiligen. Fürchte dich nicht davor, höhere Ziele anzustreben. Fürchte dich nicht davor, dich von Gott lieben und befreien zu lassen. Fürchte dich nicht davor, dich vom Heiligen Geist führen zu lassen. Die Heiligkeit macht dich nicht weniger menschlich, denn sie ist die Begegnung deiner Schwäche mit der Kraft Gottes. Mit diesen schönen Worten von Papst Franziskus sind wir nun ans Ende unserer heutigen Sendung Die jüdischen Wurzeln des Christentums gekommen. Mir bleibt es nur noch, Ihnen einen guten Tag zu wünschen. Ich melde mich wieder im November mit einer Sendung über die Bundeslade. Am Mikrofon verabschiedet sich Gisela Lösch.
Adonai, Adonai, Adoneinu, Ma'adir Shimcha b'chal ha'aretz. Adonai, Adonai, Adoneinu, Asher tana horcha al hashamayim.